Ja, auch von mir, bin ich da, ja, ne? Okay, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Ja, ich habe eben überlegt, ob ich auch was da beitrage zu dieser schönen Liste. Wir haben nämlich gestern einen Hoffnungsschimmer gehabt, einen Hoffnungsmoment. Schimmer ist vielleicht zu falsch gesagt. Wir hatten gestern den Abschluss einer Kinderferienaktion bei uns in Wermelskirchen Neuenflügel in der Gemeinde und das war so richtig toll und das Wetter passte so mit Grillen und Kletterturm und allem drum und dran. Das war eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Ja, ich finde das toll, diese Einblicke auch in das ganz Persönliche. Und wir haben so viele Dinge, für die wir Gott so dankbar sein können. Ich habe aber vor vielen Jahren mir selbst mal die Frage gestellt, wofür dankst du eigentlich Gott? Und wofür lobst du Jesus Christus? Und da bin ich auch darauf gekommen, dass es so viele Hoffnungsmomente gibt, für die man dankbar sein kann. Ich bin aber auch darauf gekommen, dass es sich lohnt, mal noch ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen. Das eine schließt das andere nicht aus. Es soll sich gut ergänzen. Und da habe ich damals einen Bibeltext aus dem Petrus, nämlich da, wo wir den ersten Vers schon von gehört haben, Vers 3, diesen Bibeltext, 1. Petrus 1, Vers 3 bis 12, habe ich eine Zeit lang in ein Gebet umformuliert, in ein Dank- und Bittengebet und Lobgebet. Ich lese es so vor, wie es in der neuen Genfer Übersetzung dargestellt ist oder übersetzt ist. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von dem Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt noch nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manche Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standfestigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude, eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt, denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, eure endgültige Rettung. Und dieser Rettung gilt schon das Suchen und Forschen der Propheten, denn in ihren Voraussagen ging es immer um eben diese Gnade, die ihr inzwischen erfahren habt. Der Geist von Christus, der durch die Propheten sprach, kündigte sowohl die Leiden an, die auf Christus warteten, als auch auf die folgende Herrlichkeit. Und sie versuchten herauszufinden, auf welche Zeit und auf was für Ereignisse er damit hinwies. Es wurde ihnen gezeigt, dass die Voraussagen nicht für ihre eigene Zeit bestimmt waren, sondern dass sie damit euch dienten. Und genau das ist nun eingetroffen. Ihr habt das Evangelium gehört. Es wurde euch von denen verkündet, die dafür mit dem Heiligen Geist ausgerüstet waren, den Gott im Himmel gesandt hat. Diese Botschaft ist so einzigartig, dass sogar die Engel den tiefen Wunsch haben, mehr darüber zu erfahren. Soweit dieser Text, ein langer Text, aber es lohnt sich, ihn im Zusammenhang zu lesen und auch zu versuchen zu verstehen. Mal gucken, ah ja, super, da ist es schon. Die Wiedergeburt, der Start in ein neues Leben. Damit möchte ich beginnen. Wobei ich gleichzeitig etwas zurückgezuckt bin in der Vorbereitung, Wiedergeburt. Das hat heute für mich ein zweifaches Missverständnis, das es in sich als Gefahr birgt, dieses Wort. Das erste ist, ich nenne das mal unser pietistisches Missverständnis von der Wiedergeburt. Ich weiß nicht, ich bin ja auch schon ein bisschen älter, aber als ich jung war, da hatte man in der Gemeinde, in der ich groß geworden bin, hatte man ganz großen Wert darauf gelegt, dass jemand genau wusste, wann und wo und am besten noch in welcher Situation er zum Glauben gekommen ist. Und da wurde viel Wert darauf gelegt, dass das Ganze verbunden ist auch mit einer ganz gewissen Heilsgewissheit. Dann haben wir später aber gemerkt in einem Hauskreis, dass das gar nicht von allen Leuten so erlebt wird. Und das zweite Missverständnis ist, dass in den letzten Jahrzehnten immer mehr das fernöstliche Verständnis in unsere westliche Welt gekommen ist, dass eine Wiedergeburt eine Reinkarnation ist. Das heißt, irgendwie arbeite ich mich vom kleinen Floh hoch bis zum Menschen und habe dann hinterher das Glück, wenn ich weiter gut bin, dass ich dann ins selige Nichts eingehe. Und beides macht eigentlich schwer zu verstehen, was die Bibel damit meint. Übrigens, der Begriff Wiedergeburt wird von Luther an dieser Stelle gebraucht und es ist die einzige Stelle, die dann vielleicht in dieser Richtung verstanden werden könnte. Eigentlich ist er von einer Neugeburt die Rede. Das heißt, da passiert etwas Neues und vielleicht ist der Prozess, der dann passiert oder in dem wir uns da befinden, eher vergleichbar mit dem, wie eine Raupe zu einem Schmetterling wird. Weil wir werden nicht wiedergeboren, schon gar nicht im Sinne einer Reinkarnation, sondern was da passiert ist, dass Gott etwas ganz Neues in uns hineinlegt. Etwas, was auch nur teilweise sichtbar ist, da war die Frage, das erstaunlich offene Gespräch mit den Kollegen und Kolleginnen, hat ja oft damit zu tun, wir sagen, wir sind Christen, wir gehen jeden Sonntag in die Kirche, wir sind aktiv und dann kommt man in eine Situation, wo die anderen so richtig abkriegen, wie unsere, Luther würde jetzt sagen, der alte Adam noch in uns wirkt. Das heißt, das, was wir eigentlich sein werden und was wir in uns schon sind, und was der Heilige Geist schon längst in uns macht, das ist nur zum Teil sichtbar. Und das ist eigentlich das, was hier gemeint ist. Und zu dieser Neugeburt, da gehört in der Regel auch eine Umkehr. Wir haben das Bekehrung genannt, oder es wurde Bekehrung genannt. Wobei ich persönlich gar keine Bekehrung erlebt habe. Entschuldigung nicht, dass jetzt einige denken, warum steht er dann hier vorne? Ich habe immer gesagt, ich habe mit 10 Jahren eine Entscheidung getroffen. Eine Entscheidung zu Jesus Christus. Ich war nicht der liebste Junge, ich war aber auch schon pflegeleicht, glaube ich, als Junge. Aber ich hatte nicht ein Leben hinter mir, wo ich mit 10 Jahren eine rundum Bekehrung hätte machen müssen. So schlimm war mein Leben nicht. Aber ich habe mich entschieden, weil Jesus Christus in mein Leben hineingesprochen hat und gefragt hat, Uwe, Mensch, kannst du dir vorstellen, den Rest des Lebens mit mir zu leben? Und das hat mich so gepackt, dass ich Ja gesagt habe. Und wir haben später mal in einem Hauskreis, ich habe das schon angedeutet, einen Abend gehabt, wo wir über unsere Bekehrungserlebnisse gesprochen haben. Und da war eine junge Frau, die sagte, das habe ich gar nicht so erlebt. Und zwar ist sie in einer Gemeinde, übrigens auch in einer FEG, groß geworden. Und für sie war das nie eine Frage, dass sie Jesus Christus liebt. Sie ist da reingewachsen. Und Halleluja, was ist das toll, dass Jesus von klein auf durch den Heiligen Geist in sie hineinwirkt, dass so ein Bekehrungsmoment gar nicht erst notwendig war für ein neues Leben. Also das zu dem Thema Wiedergeburt. Und manche erleben das, dass sie wirklich so eine krasse Umkehr haben mussten. wo sie von einem Leben kommen, das überhaupt nicht zu Gott passt, was vielleicht anderen Menschen viel Leid zugefügt haben und ihnen selbst geschadet hat, und wo sie dann wirklich so eine 180-Grad-Wende hinlegen mussten, damit sie überhaupt in Richtung Gott kommen. Und deswegen diese Neugeburt, ich bin aber bei dem bekannten Begriff Wiedergeburt geblieben, diese Neugeburt, das ist das, was ein Start, der Start in ein neues Leben hinein ermöglicht. Und zwar ein Leben, das ganz, eine ganz neue Perspektive hat. In diesem eigentlich unsicheren Leben, was die meisten von uns führen, was in anderen Ländern noch viel schlimmer ist, aber auch wir sind ja schon durchgerüttelt durch manche Dinge, wo wir denken, die hätten wir uns vor 10 Jahren gar nicht vorstellen können. Und in diese Unsicherheit des Lebens, in die Brüche, in die Unwägbarkeiten, da gibt uns Gott eine lebendige Hoffnung, nämlich dieses neue, ewige Leben. Und das ist eine ganz neue Perspektive für unser Leben. Es ist doch, zumindest geht es mir so, es ist doch ein besonderes Privileg, dass wir hineinschauen dürfen in eine Welt, die wir nur von einigen Erzählungen aus der Bibel her kennen, einige Andeutungen, wo Gott auf uns wartet und wir wissen dürfen, all das Leid dieser Welt spielt dort keine Rolle mehr. Ohne Not. Ohne Krankheit, ohne Tod, ohne irgendwelches Leid. Und auf diese Welt fiebern wir doch hin, trotz all der schönen, vielen Hoffnungsmomente, die wir haben und die wir auch genießen sollen. Und Jesus selbst hat das Leben genossen mit seinen Freunden, den 12 Aposteln und allen, die dazugehörten. Und wir haben eine ganz neue Perspektive. Um Ostern rum hatten wir beim Umschalten auf ein anderes Programm den Rest von Terra X gesehen, und da wurde erklärt, warum das Christentum so eine große Ausbreitung hatte damals. Weil diese Hoffnung auf ein neues Leben unbekannt war. Und das hat die Menschen fasziniert. Dass dieses Leben jetzt und hier nicht alles ist, sondern dass da etwas versprochen ist, was all das aufwiegt, was uns hier an Negativen passieren kann. Egal was kommt, am Ende steht für den, der glaubt und mit Jesus unterwegs ist, das Leben, das ewige Leben in Gottes neuer Welt. Unvorstellbar schön. Und dieses Leben hat wunderbare Eigenschaften, die hier aufgezählt werden. Erstmal, es wird nie aufgebraucht. Leben wird aufgebraucht. Leben ist, ja, wir hatten einen Lehrer in Systematik, der sagte immer, das Leben ist angenichtet. Das heißt, da ist was mit passiert, das war nicht mehr so, wie Gott sich das vorgestellt hat. Und wir erleben das auch uns selbst, je älter man wird, umso eingeschränkter wird das Leben und man merkt, dass das Leben irgendwie auch endlich ist. Und ich bin ja nicht nur Heimseelsorger, sondern auch im sozialen Dienst, im Diakoniewerk Weltersbach. Und ich erlebe das immer wieder täglich, wie Menschen auch nachlassen und wie das Leben von Menschen nachlässt. Aber das ewige Leben, was wir haben, das wird nie aufgebraucht. Das ist nie zu Ende. Also wenn man die Offenbarung nimmt, da steht ich nehme an, das ist eine Metapher, ich weiß nicht, wie ich es sonst einordnen soll. Ein großer Fluss steht am Ende, in dem letzten Kapitel, und da sind rechts und links, voll von Lebensbäumen, also nicht die Lebensbäume, die wir im Garten haben, sondern Bäume, die tatsächlich deren Frucht ewiges Leben geben. Einer wird schon im Paradies genannt, und jetzt ist der ganze Fluss, der beschrieben hat, voll, und ein Baum trägt immer Früchte. Und das, was dahinter steckt, ist doch, dass damit gesagt wird, Leute, in diesem ewigen Leben, da wird es wirklich, das Leben wird nicht zu Ende sein. Und man kann jeden Tag neu ewiges Leben pflücken. Und es ist genug da für alle Leute, die da sind. Und das ist dieses, es wird niemals aufgebraucht. Das Zweite ist, es ist makellos. Also wenn ich dann morgens vor dem Spiegel stehe, ist immer die Frage, rasiere ich den jetzt oder rasiere ich den nicht? Also irgendwie, wir haben alle unsere Macken und Fehler, aber nicht nur äußerlich, sondern es ist ja auch nicht immer leicht mit uns zu leben. Und nicht umsonst hören wir manchmal so diesen Spruch, ach und du willst Christ sein. Ja? Und trotzdem findet da in uns was statt. Und jetzt komme ich wieder auf diese Verpuppung der Raupe und da wächst schon dieser schöne Schmetterling ran. Und ich finde wirklich, es gibt so viele schöne Schmetterlinge. Ich freue mich immer daran. Leider mittlerweile viel zu wenige davon. Und da ist schon in dieser Raupe in uns dieses neue Leben. Ich glaube, auch Petrus sagt das an anderer Stelle. Und dann wird offenbar, was ihr jetzt schon seid, was andere aber gar nicht sehen können, aber was Gott sehen kann. Und sich daran freut, wie sich unser Leben in dieser Puppe entwickelt zu diesem Wunderbaren, wie Gott sich unser Leben vorgestellt hat. Makellos, fehlerlos. Und das Dritte ist, das Leben ist unkaputtbar. Es geht nicht kaputt. Also unser Körper, der geht kaputt mit allem, was dazugehört, aber dieses neue, ewige Leben, es gibt nichts, was dieses ewige Leben kaputt machen kann. Und da, wo wir es gar nicht in der Hand haben, hält Jesus das ewige Leben in seiner Hand und sorgt dafür, dass es alles übersteht und am Ende auch den Tod übersteht und dann in seinem ganzen Ausmaß sich entfaltet in der Ewigkeit. Aber dieses Leben muss sich bewähren. Ich lese noch mal den Vers 6. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Auch Christen müssen leiden. Erdbeben, Tsunamis, Klimakatastrophen, Kriege und alles andere, was es an Leid gibt, macht doch keinen Bogen vor den Häusern von Christen. Krankheiten beeinträchtigen auch das Leben von uns Christen. Arbeitslosigkeit oder dass man ins Bürgergeld fällt. Da sind wir doch auch nicht außen vor. In der Zeit, als Petrus das geschrieben hat, da war das tägliche Leben so eine Versuchung, eine Prüfung. Und vor allen Dingen für Christen hieß das, kann sein, wenn du an Jesus glaubst, dass du deinen Job verlierst, deine Familie dich aussperrt, dass du verfolgt wirst dafür, dass man Haus und Hof über deinen Kopf wegfändet. Und sagt, wir wollen dich nicht. Und viele Menschen erleben das, viele Christen erleben das. Das ist uns gar nicht so bewusst, aber das Ausmaß der Christenverfolgung ist zunehmend und ist in einer Größenordnung, wie es noch nie war in der Geschichte dieser Welt und auch in der Kirchengeschichte. Wir kriegen das gar nicht so mit, wie das in anderen Ländern ist. Ich habe so einen Gebetszettel oder eigentlich in einer App, wo ich dann jeden Morgen auch immer mal Nachrichten bekomme von Open Doors, wie es Menschen in anderen Ländern gibt, wo man nicht möchte, dass man an Jesus Christus glaubt. Und das ist in muslimischen Ländern, aber auch in hinduistischen Ländern, selbst in Ländern, wo der Animismus vorherrscht, wo die Familie jemanden verprügelt, weil er nicht mehr an die Ahnen glaubt, sondern an Jesus Christus. Und wie gut geht es uns in Deutschland, dass wir frei den Glauben leben können. Natürlich werden wir auch mal belächelt, aber das ist doch nichts verglichen mit dem, was andere erleben. Und jetzt schreibt hier Petrus von Jubel und Freude. Müssen wir uns darüber freuen? Nein, das hat er gar nicht gesagt. Und das wird auch an anderer Stelle der Bibel nicht gesagt. Sondern was hier ausgedrückt wird, es kann eine Freude geben, auch in diesen Situationen, die von innen herauskommt, weil wir wissen dürfen, Jesus Christus ist in mir. Und er trägt mein Leben dadurch. Wir müssen unsere Nöte als Prüfungen von Gott begreifen, sagt uns Petrus. Nach Gottes Plan. wow, das kratzt an meinem Gottesbild. Aber es scheint so zu sein, dass Gott einen Plan für unser Leben hat und wo er Dinge einplant, die uns nicht gefallen, die uns nicht, wo wir meinen, sie tun uns nicht gut und wo Gott sagt, doch, es tut dir gut. Wenn man Römer nimmt, Römer 8, alle Dinge werden denen, die Gott dienen, zum Besten dienen, die Gott lieben, zum Besten dienen, dann ist damit gemeint, egal was passiert, es wird am Ende dazu dienen, dass dein Glaube fest und reif wird. In der Begleitung als Gemeindepastor von Gemeindemitgliedern habe ich nicht selten Menschen gehabt, vor allem ältere Menschen, die gesagt haben, ich habe das und das in meinem Leben erlebt. Das möchte ich nicht noch einmal erleben. Aber ich möchte es auch nicht aus meinem Leben streichen, weil so dicht an Gott habe ich mich in meinem Leben an anderer Stelle nicht gefühlt. Und vor allen Dingen müssen wir Prüfungen begreifen, das ist nicht so nach dem Motto, mal gucken, wie stark dein Glaube ist. Also das ist nicht Gott, das ist nicht Jesus. Mal gucken, wie stark dein Glaube ist. Sondern ich habe mal irgendwo gelesen, wenn man Bäume sieht, die in Norddeutschland wachsen, wo ständig Wind ist, die haben viel tiefere Wurzeln als die, die bei uns hier stehen. Und dann kommt der nächste große Sturm und dann sind die weg. Und was Gott möchte, ist, dass wir nicht weg sind. Er möchte, dass unser Glaube so tiefe Wurzeln hat, dass sie die Stürme dieses Lebens überstehen. Und vielleicht hilft uns das, einen neuen Blick auf das zu geben, was wir erleben und erleiden. Wir dürfen Gott bitten, dass er Hilfe schenkt. Aber was die richtige Hilfe ist, das weiß, glaube ich, nur unser Herr allein. Unser Glaube wird im Feuer des Leidens geläutert, entschlackt. Das ist die andere Seite. Auch das kann helfen, dass der Egoismus weggenommen wird, die Eitelkeit, vielleicht auch falsch verstandener Glaube, der irgendwie denkt, wir hätten so eine Garantie für ein sorgenfreies Leben, nur weil wir Christen sind. Und was zurückbleibt, ist der reine Glaube an Jesus Christus. Und es ist auch wichtig, dass wir den Glauben verstehen als etwas, was Jesus durch den Heiligen Geist in unserem Leben hindurchträgt, in dieses Leben. Und dass wir verstehen, dass es nicht um Errungenschaften geht, um fromme Errungenschaften, sondern dass es darum geht, dass wir am Ende mit dem vor Jesus stehen, was sein Heiliger Geist in uns bewirkt und hervorgebracht hat. Und eigentlich müssen wir sagen, alles, was mit Glauben zu tun hat, und wenn wir uns noch so abmühen, letztlich bleibt das, was von Jesus ist. Und das führt dazu, dass das neue Leben unheimlich dankbar macht. Wir müssen uns immer wieder vor Augen halten, dass es beim Glauben nicht um eine Ideologie geht. Naja, würden jetzt viele sagen, nee, ist es auch nicht. Ja, aber trotzdem mal aufpassen, es geht nicht um eine Ideologie, es geht auch nicht um eine Tradition, es geht auch nicht um eine bestimmte Frömmigkeit, sondern es geht um Jesus. Und das ist wichtig, dass wir das auch so verstehen. Und wie verblendet streiten wir Christen oft über unterschiedliche Erkenntnisse. Habe ich irgendwie so Aussetzer mit dem Mikro oder? Nee, hört er sich bei mir so an. Wie verblendet streiten viele Christen um unterschiedliche Erkenntnisse, so wie ich das verstanden habe. Es gibt ein gutes Buch, als unsere Väter noch Freunde waren, als Johann Gern Onken, Heinrich Hermann Grafe und Karl Brockhaus noch im Brüderverein vereint waren in Wuppertal. Und dann kriegte Karl Brockhaus Besuch von John Nelson Darby aus England, hat gesagt, Junge, so geht das nicht, wir sind hier die eigentliche wahre Tisch des Herrn, die anderen dürfen nicht. Und dann kam Julius Köbner und hatte, also Julius Köbner war hier, Julius Köbner war in Wuppertal, Johann Gerd Onken kam von Hamburg nach Wuppertal und gesagt, hey Leute, Taufe, das geht so nicht, Julius, du musst hier gucken, dass die anderen nicht. Und Hermann Heinrich Grafe saß dazwischen und hat sich in der Schweiz an die freien Gemeinden orientiert. Schade. Wie schön könnte das sein, wenn wir heute noch vereint wären. Ich finde ja gut, dass wir in der Allianz auch wieder vereint sind. Und jetzt erleben wir gerade eine Zeit, gerade auch in unserem Kirchenbund, wo Leute meinen, sie müssten wirklich noch mal frömmer sein als die anderen. Und es geht so viel um Ideologie. Und lass uns doch uns Jesus gehen, dass wir Jesus miteinander ehren und uns stehen lassen, auch in unseren Erkenntnissen. Wir sind so gefangen in unseren Lehren. Aber es geht darum, dass wir miteinander jubeln und dass wir verstehen, was vom Alten Testament her, wie diese Menschen im Alten Testament, unsere Vorbilder im Glauben, sich gesehnt haben nach dem, was wir erleben dürfen heute. Die haben nur so einen Schatten davon gesehen, die haben wohl was aufblinken sehen. Und wir dürfen die ganze Bandbreite sehen. Und da lasst uns doch miteinander auch damit umgehen und auch verstehen, dass manch einer, der ein bisschen weiter da vorne steht, noch mal eine ganz andere Ecke von Jesus und vom Glauben sieht als ich. Und dass wir uns zusammentun und miteinander überlegen, was heißt das auch für meine Erkenntnisse. Die Propheten hätten Luftsprünge gemacht, wenn sie das erleben dürften, was wir heute erleben. Denn am Ende steht der Jubel. Egal wie unser Leben verläuft, wenn wir an Jesus Christus festhalten, dann steht am Ende der Jubel. Und ich glaube, wir können uns das gar nicht in der ganzen Ausmaß vorstellen, was das heißt, wenn wir im Himmel sind und Gott und Jesus Christus von Angesicht zu Angesicht sehen. Wenn dann offenbar wird, was er an uns getan hat, wenn wir plötzlich dann auch in den Spiegel gucken können und können geradeaus gucken und sagen, wow, was Jesus aus dir gemacht hat. Und dann werden wir jubeln. Und da haben wir eine Ewigkeit Zeit für, zu jubeln. Und ich freue mich auf diesen Lobpreis, den wir da singen werden. Neue Lieder, steht ja, werden neue Lieder gesungen, die alten vielleicht auch. Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall werden wir miteinander jubeln und gemeinsam und es wird gar nicht mehr diese Unterschiede geben. Und das alles hängt mit der Neugeburt zusammen. Ostern, Pfingsten, in dem ganzen Zyklus, in dem wir im Moment leben. Und wenn wir das zusammennehmen, was ist das, was Gott durch Jesus Christus und den Heiligen Geist an uns tut? Amen.